So, guten Morgen miteinander. Schön, dass wir uns heute versammeln dürfen. Und heute ist ja auch das Thema Gottesdienst, die Versammlung der Heiligen. Das heißt, unser Zusammenkommen passt gut zum Predigtthema oder das Predigtthema gut zu unserem Zusammenkommen. Und ja, wie geht es euch so, wenn wir uns zum Sonntagsgottesdienst treffen? Würdet ihr für euch vielleicht da das eine oder andere Mal wünschen, dass irgendwie mehr Bewegung da wäre in diesem Gottesdienst? Dass es vielleicht, so wie wir das in der Apostelgeschichte mal lesen, dass dann ein Erdbeben war, als die Christen sich getroffen haben. Oder dass es einmal so richtig kracht. Blitze, Licht, Donner und Gott sichtbar, spürbar in unserer Mitte ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr hier solche Gedanken, dass ihr sagt, das wäre doch einmal etwas, wenn Gott wirklich sichtbar, spürbar, erlebbar in unserer Mitte wäre im Gottesdienst und vielleicht nicht immer so ruhig wäre im Gottesdienst. So gemächlich, so brav. Also, wer immer solche Gedanken schon mal gehabt hat, der ist mit dem heutigen Predigttext ganz richtig, und zwar Hebräer 12. Und wir wollen den Text miteinander lesen. Da heißt es, denn ihr seid nicht gekommen, sagt der Schreiber der Hebräer, der Schreiber dieses Briefes an die Empfänger. Ihr, das sind die Gläubigen, Hebräer, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte. Und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Der Berg, von dem hier die Rede ist, ist der Berg Sinai, an dem der Bundesschluss, der alte Bund, in der Vermittlung von Mose geschlossen wurde. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, da seid ihr nicht hingekommen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Amen. Das ist Gottes Wort. Also, wenn ihr diesen Gedanken habt, dass es einmal toll wäre, wenn es im Gottesdienst richtig krachen und beben würde, dann muss ich euch eines Besseren belehren, denn wir können fast dankbar sein, dass es nicht so ist, denn dieses Krachen, Donnern und Erdbeben hat zur Furcht geführt. Die Menschen, das Volk Gottes hat sich gefürchtet, sogar Mose hat gesagt, ich bin voll Furcht und Zittern. Wenn Gott in dieser Welt sich offenbart, sichtbar, spürbar, dann führt das zu Furcht. Und auf der anderen Seite lesen wir im Neuen Bund, dass es eine freudvolle Festversammlung ist. Eine freudvolle Festversammlung, zu der wir uns hier versammeln. Und ich möchte drei Dinge in dieser Predigt miteinander betrachten. Zuerst eine Textbetrachtung. Was will der Text zum Ausdruck bringen? Dann möchte ich auf den alttestamentlichen Gottesdienst eingehen, den irdischen Gottesdienst und die Brücke schlagen zu unserem himmlischen Gottesdienst, zu dem himmlischen Gottesdienst, von dem hier die Rede ist. Und dann möchte ich Elemente des alttestamentlichen Gottesdienstes versuchen aufzuzeigen und die neutestamentliche Entsprechung versuchen darzulegen. Ich habe den Text in zwei Hälften aufgeteilt. Und diese zeigen diese Gegenüberstellung, die wir in dem ganzen Hebräerbrief finden. Der Brief reflektiert immer auf das Alte, auf den alten Bund, den Bund am Sinai, und auf der anderen Seite auf den neuen Bund, den wir in Christus, mit Christus bekommen haben, in den wir eingetreten sind. Und eines der Schlüsselwörter in dem ganzen Brief ist das kleine Wörtchen besser. Das Neue ist besser als das Alte. Das Neue, der himmlische Gottesdienst, ist besser als der alte Bundesschluss, wo es gekracht hat, gedonnert hat und wo ein Erdbeben war. Und dieses Wörtchen besser oder diese Steigerungsstufen kommen im Hebräerbrief über 30 Mal vor, weil der Schreiber den Christen, den hebräischen Christen, den jüdischen Christen darlegen wollte: Ihr seid ja viel besser dran als das Volk Gottes im Alten Testament. Also nicht der Bund am Berg Sinai, sondern wir sind zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Wir sind nicht zu einer irdischen Versammlung gekommen, sondern wir sind zu einer himmlischen Versammlung gekommen. Und das ist die Perspektive, eine himmlische Versammlung. Das ist unsere Heimat. Und dort sollen wir unseren Blick hinwenden. Nicht der Gesetzesbund des Alten Testamentes, der auch mit Blut eingesetzt wurde, sondern der neue Bund im Blut, der durch das Blut und im Blut Jesu gestiftet wurde. Nicht eine Versammlung eines irdischen Volkes, sondern eine himmlische Festversammlung mit einem himmlischen Volk. Und ganz wichtig, beachtet, er sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Also du machst jetzt eine kleine Korrektur, du hast es auf die Zukunft gedeutet und ich sage, nein, ihr seid gekommen zu diesem Berg Zion, zu diesem himmlischen Jerusalem. Das ist eine Realität, die jetzt stattfindet. Also man kann sich das nicht vorstellen, es gibt es zu. Wenn ihr euch erinnern könnt, bei der Predigt über die Gemeinde als Tempel Gottes haben wir schon den Vers betrachtet, wo auch Paulus darauf hinweist, dass wir in die himmlischen Orte versetzt worden sind. Und das sind Wahrheiten, die sind schwierig. Aber der Schreiber sagt, ja, es ist so, das ist jetzt, findet diese himmlische Festversammlung statt. Und wir sind hier auf der Erde und haben hier auf der Erde als Menschen mit Blut und Fleisch Anteil an einem himmlischen Gottesdienst. Wir versammeln uns zu Gott, der lebendige Gott ist in der Mitte, zu Gott, dem Richter aller. Wir versammeln uns zu Jesus. Das ist das Zentrum, wo wir uns hin versammeln. Die Gemeinde als Tempel, wo Gott wohnt, wo er gegenwärtig ist. Aber es ist die Rede von Myriaden von Engeln. Das sind Tausende und Abertausende, vielleicht sogar Millionen von Engeln, die an dieser Festversammlung teilnehmen. Wir lesen, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist, dass wir mit ihnen feiern, Gottesdienst feiern. Das ist die weltweite Versammlung der Gläubigen. Und es ist also schön, dass wir uns besinnen dürfen, dass heute weltweit Christen zusammenkommen. Aber nicht nur das, sondern wir feiern mit ihnen gemeinsam in einer himmlischen Sichtweise Gottesdienst. Und vor 2 Wochen war Matthias Welz hier und der hat Er hat einen Text gebracht aus Offenbarung 4 und 5, wo ja dieser himmlische Gottesdienst beschrieben wird. Und ich möchte auch noch mal eine Stelle vorlesen von diesem himmlischen Gottesdienst aus Offenbarung 7, dass wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, was dort geschieht. Und der Schreiber sagt, der Johannes sagt in der Offenbarung, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, nämlich im Himmel, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, Jesus. Und alle Engel, die Myriaden von Engeln, standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, ihr habt es innerlich mitgebetet. Diese inbrünstige, tief bewegende Anbetung Gottes bei diesem himmlischen Gottesdienst. Und wir nehmen an diesem himmlischen Gottesdienst teil. Und wir stimmen ein in diesen Gottesdienst. Und wir haben gelesen, dass wir auch gemeinsam mit den Geistern der vollendeten, gerechten Gottesdienst feiern. Das sind die Gläubigen, die schon verstorben sind. Kapitel 11 im Hebräerbrief, also ein Kapitel davor, ist ja das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden. Ich würde dafür plädieren, dass wir sagen Glaubenszeugen. Weil überall dort, wo Menschen zu Helden werden, wird es gefährlich. Und das Alte Testament zeigt uns, dass keiner dieser Helden ein Held war, sondern sie waren Glaubenszeugen, sie waren Zeugen des Glaubens. Und da wird beschrieben, von Abel ist die Rede, von Henoch, von Noah, von Abraham und den Patriarchen, Mose, Rahab, David und Jephtha und wie sie alle heißen. Und am Ende des Kapitels lesen wir, sie sollten nicht ohne uns zur Vollendung kommen. Sie haben die Verheißung nicht erlangt, die Gott ihnen verheißen hat. Sie sollten nicht ohne uns zur Vollendung kommen. Und jetzt sagt er, wir feiern mit diesen Geistern der vollendeten, gerechten Gottesdienst. Habt ihr das gewusst, dass wir mit Abraham Gottesdienst feiern? Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen von diesem Abraham. Kapitel 11 aus dieser Liste der Glaubenszeugen, da heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Ich weiß nicht, ob ich den Text auch habe. Nein, habe ich nicht. Hört also gut zu. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Abraham ist ausgezogen von Ur in Chaldea, das war eine hochentwickelte Stadt. Also das wäre ungefähr genauso, wie wenn du, was ist jetzt ein gutes Beispiel, so eine richtig schöne Stadt, bleiben wir in der Schweiz, sagen wir Zürich, ja. Lebst in Zürich mit all den Annehmlichkeiten, was diese Stadt bietet. Und dann ruft dich Gott und du gehst fort und bist irgendwo in der Pampas und wohnst in Zelten. Und deine Frau schaut dich an und sagt, bist du dir sicher, dass das war, was Gott von uns wollte? Und dann heißt es, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und in Vers 16 dann heißt es, Jetzt aber trachten sie alle, die Patriarchen und so weiter, nach einem besseren Erbteil. Haben wir jetzt dieses Wort besser. Das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott benannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham war zu dieser Stadt hin unterwegs. Abraham hatte die Hoffnung eines himmlischen Erbes. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Und er ist einer der vollendeten Gerechten, der jetzt in diesem himmlischen Jerusalem Gott anbetet. Gewaltig. Und wir nehmen Anteil, wir sind Teil von all dem. Und ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das vermitteln soll, weil ich kann es nicht. Es ist zu hoch. Ich kann das nicht mit meinen Worten vermitteln, was eigentlich stattfindet. Und was mir ein Anliegen ist, einmal mehr, wenn wir über Gemeinde nachdenken von der Heiligen Schrift, ich möchte das große Bild uns aufzeigen. Ich möchte uns aufzeigen, dass wir hier zwar als irdische Menschen sitzen, aber wir sind Himmelsbürger und wir haben Anteil an einem himmlischen Gottesdienst. Und Gott will, dass wir zusammenkommen und einen solchen himmlischen Gottesdienst feiern, einstimmen in dieses Loblied, das wir da in der Offenbarung gelesen haben, einstimmen in diesen Lobgesang. Laut und deutlich, Marcel, mit kräftiger Stimme. Ja, Marcel leidet besonders darunter, dass wir da mit Masken herumsummen oder schweigen. Furchtbar. Das ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Sondern die Versammlung der Heiligen ist ein Zusammenkommen, um laut, kräftig Gott zu loben. Und Geschwister, wir können wirklich beten, dass das bald wieder möglich wird, weil es ist kein Zustand. Das ist kein Zustand. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der irdische, alttestamentliche und der himmlische Gottesdienst. Dieser himmlische Gottesdienst, der hat ja seine Entsprechung oder ich würde sagen seine Vorschattung im Alten Testament. Das Alte Testament ist uns gegeben, sagt Paulus, zur Belehrung. Es ist wie ein Bilderbuch, womit irdischen Mitteln Dinge dargestellt werden, die eine himmlische Entsprechung haben. Und so können wir lernen über den Gottesdienst, über den himmlischen Gottesdienst. Und wir haben gelesen von diesem Berg Zion, dass wir gekommen sind zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und jeder, der das Alte Testament ein bisschen kennt, der weiß, wenn Zion genannt wird, was das bedeutet. Zion ist der Tempelberg. Das ist ein Kosewort für diesen Tempelberg. Und es heißt einmal in einem Psalm, warum seid ihr Berge so neidisch auf dem Berg, den Gott für sich auserkoren hat, dort zu wohnen. Und das ist der Berg Zion, wo der Tempel steht. Übrigens ist es eine völlig unlogische Sache, dass eine Nation eine Hauptstadt auf einem Berg baut. Dort gibt es keinen Fluss. Alle Städte, normalerweise sind die Städte gebaut an einem Fluss, wo Wasser ist. Jerusalem ist auf einem Berg erbaut, auf der Höhe. Und dort hat Gott gesagt, dass das Volk Gottes hinziehen soll. Und wir lesen von den Wallfahrtsliedern im Alten Testament, von den Liedern, die gedichtet wurden, von den Psalmen, die gedichtet wurden, wenn dann das Volk hochgezogen ist, um unterwegs oder auch dann in Jerusalem, wenn man ankommt, zu beten. Diese Wallfahrtslieder. Und so lesen wir zum Beispiel in einem dieser Lieder, Psalm 122, da heißt es, ein Wallfahrtslied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen. Stämme Jahs. Ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Dreimal im Jahr musste ganz Israel nach Jerusalem ziehen zum Tempel. Und das müssen wir uns ganz praktisch vorstellen, was das bedeutet. Einmal im März, April zum Passa, dann Mai, Juni zum sogenannten Wochenfest, wir kennen das als Pfingstfest, und dann im September, Oktober zum großen Versöhnungstag und zum Laubhüttenfest. Dreimal im Jahr mussten die Leute ihre Häuser verlassen, ihre Arbeit verlassen, ihre Äcker verlassen, vielleicht auch die Frau verlassen, die gerade ein Kind geboren hatte, und wegziehen. Die waren unterwegs, sind ein paar Tage unterwegs gewesen, dann waren sie eine Woche dort, wieder zurückgezogen. Und das war Gottes Gebot. Dreimal im Jahr kam das ganze Volk zusammen. Das muss man sich vorstellen, das war ein riesen Volksfest. Das war eine riesige Versammlung. Das Volk strömte zusammen. Und dieses Bild sollten wir haben, wenn wir hier Gottesdienst haben. Wir strömen zusammen, gemeinsam mit einer himmlischen Schar, die von allen Seiten zusammenströmt, um Gott anzubeten. Und es ist Gott, der uns einlädt. Gott lädt uns ein zu sich, denn wir haben ja früher schon mal in der Adventzeit in einem Psalm die Frage gehört, wer darf denn überhaupt auf den Berg des Herrn gehen und wohnen in der Gegenwart Gottes? Wer darf denn das überhaupt? Und Gott sagt zu seinem Volk, ja, kommt zu mir, ich lade euch zu mir ein. Übrigens, interessante Gedanke, nicht wir laden Gott ein, sondern er lädt uns ein. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wir als Gemeinde hier zusammenkommen und dann sagen wir, okay, jetzt sind wir da zusammen, jetzt laden wir Gott ein, dass er auch kommt. Es ist genau umgekehrt. Gott ist da, Gott lädt uns ein, dass wir zu ihm hinkommen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir das Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Das heißt, es ist eine Einladung Gottes, aber es ist auch ein Gebot Gottes. Und darum heißt es im 10. Kapitel dieses Briefes, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und dass umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Also, das Zusammenkommen hat mehrere Ebenen. Es gibt diese horizontale Ebene, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir einander ermutigen, dass wir einander anspornen. Und vorher haben wir von der vertikalen Ebene gehört, dass wir zu Gott uns hin versammeln. Und beide Ebenen sind gleichberechtigt und gleich wichtig. Also, dass wir uns hier treffen, als Menschen, ist gut und richtig. Und dass wir uns aufeinander freuen, ist gut und richtig. Das ist die horizontale Ebene. Und nun habe ich kürzlich gehört von jemandem, der gesagt hat, du, mir fehlt das eigentlich gar nicht, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe. Mir fehlt die Gemeinde eigentlich gar nicht. Oder man könnte in Zeiten wie diesen sagen, du, ich habe einen Livestream, sitze am Sofa zu Hause und kann mir das genauso anhören. Brauche ja gar nicht herkommen. Ja, ich würde jetzt so sagen, du sagst vielleicht, ich brauche das nicht, aber Gott sagt, du brauchst es. Darum gebiete ich es dir. weil du es brauchst, weil es gut ist für dich, weil es förderlich ist für dich. Darum gebiete ich es dir. Gott gibt uns ja sein Gebot nicht, um uns zu quälen, sondern er gibt uns sein Gebot, um uns, damit wir in unserem Menschsein, in unserem Christsein, in unserer Heiligung zunehmen können. Damit wir aufeinander Acht haben können, damit wir uns zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir das sehen, dass wir, dass Gemeinde ein Geben und ein Nehmen ist. Es gibt Sonntage, da mag es sehr wohl sein, dass du dich fragst, was hat mir der Sonntag gebracht? Ich kenne das. Das ist die Realität des Lebens. Aber das ist eine einseitige Frage. Es kann nämlich sein, dass du einem anderen zum Segen geworden bist. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur fragen, was habe ich davon? Sondern dass ich mich immer frage, was kann ich beitragen, was kann ich geben, was fehlt, wenn ich nicht da bin? Wie ein Leib viele Glieder hat und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle, heißt es. Und wenn ein Glied fehlt, wenn man mir eine Hand abhackt, dann fehlt etwas. So wollen wir festhalten, dass so wie also Israel nach Jerusalem gezogen ist, nach Zion, so ziehen auch wir zum himmlischen Jerusalem und feiern gemeinsam mit einer riesigen Schar an himmlischen Wesen und unseren Glaubensgeschwistern aus allen Zeiten und weltweit feiern wir Gottesdienst. Und jetzt zum dritten Punkt, nämlich was sind denn die Elemente des alttestamentlichen Gottesdienstes, des irdischen Gottesdienstes? Eines der wichtigsten Elemente, also möchte es jetzt dann gegenüberstellen, die Elemente des alttestamentlichen Gottesdienstes und die Elemente des neuen Gottesdienstes, des himmlischen. Eines der wichtigsten Elemente dieser Feste waren die Opfer. Die Opfer für die Feste werden ganz, ganz detailliert beschrieben, und zwar seitenweise, sodass man beim ersten Mal lesen dieses dritten Buches Mose zum Beispiel, könnte einem langweilig werden. Ah, jetzt geht es wieder so und jetzt machen sie es so und jetzt machen sie es so. Und seitenweise wird erklärt, wie diese Opfer sein sollten. Das heißt, eines der prägenden Elemente des ganzen Gottesdienstes waren die Opfer. Und ohne Opfer gibt es keinen Gottesdienst im alttestamentlichen Sinn. Unmöglich. Gibt's nicht. Und daran sehen wir auch die Katastrophe für Israel, als der Tempel zerstört worden ist. Was war das für ein? Sie konnten nicht mehr Gottesdienst feiern. Sie konnten nicht mehr nach Jerusalem ziehen. Der Tempel war zerstört. Und im Exil, als Israel ins Exil ziehen musste, nimmt man an, dass dann der Synagogengottesdienst entstanden ist. Aber das war eine Notlösung, das war eine Hilfslösung, denn es gab kein Opfer. Und wo es kein Opfer gibt, dort gibt es keinen Gottesdienst im alttestamentlichen Sinn. Und wie gesagt, der Synagogengottesdienst ist kein eigentlicher Gottesdienst. Und es ist auch interessant, dass wir für den Synagogengottesdienst gibt es kein Gebot in der Heiligen Schrift. Gibt es nicht. Das ist sozusagen eine Notordnung, ein schwacher Ersatz. Denn der eigentliche Gottesdienst muss im Tempel gefeiert werden, zu dem das Volk Gottes dreimal im Jahr gezogen ist. Und das Volk Gottes hatte das Gebot, dass das Wort Gottes, das Gesetz allgegenwärtig präsent sein sollte, und es war präsent in der Familie, in der Rechtsprechung durch die Priester und Leviten, die das Wort Gottes gelehrt haben. Und Jesus hat diesen Synagogengottesdienst gepflegt. Er ist auch in die Synagoge gegangen, weil dort das Wort Gottes gepredigt wurde, gelesen wurde und gepredigt wurde. Und Jesus hat es genutzt, auch zum Predigen, so wie auch die Apostel. Die Entsprechung unseres Gottesdienstes ist aber nicht der Synagogengottesdienst, sondern der alttestamentliche Gottesdienst. Und wenn wir unseren Text nochmal anschauen, dann ist es völlig klar, wir ziehen nach Jerusalem sozusagen zum Tempel. Wir ziehen zum Tempel. Wir haben Teil an einem Bund, den Gott geschlossen hat. Wir erinnern uns an einen Bund und wir kommen zum Blut der Besprengung. Und das ist das Blut Jesu Christi. Und das wird ja auch im Hebräerbrief des Langen und Breiten ausgeführt, was die Bedeutung dieses Blutes Jesu im Vergleich und im Vorbild der Opfer des Alten Testamentes ist. Wird detailliert dargestellt, was das bedeutet. Und wir feiern im christlichen Gottesdienst, feiern wir das heilige Abendmahl. Und das ist kein Opfer. Die katholische Kirche hat das in einer falschen Art und Weise weiterentwickelt sozusagen. Und dort ist es tatsächlich ein Opfer. Sakrament der Eucharistie, das ist ein Opfer. Nein, in der Heiligen Schrift ist es ein Gedächtnis. Dies du zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus, das wollen wir dann noch später tun. Und wir verkündigen den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das Evangelium. Wir verkündigen Tod und Auferstehung Jesu Christi. Dass Jesus sein Blut gelassen hat zur Vergebung unserer Sünden. Das ist das Zentrum. Sehen wir wiederum, wie zentral dieses Opfer sozusagen ist, wie zentral Jesus ist, wie zentral auch dieses Abendmahl im Zusammenkommen der Gläubigen ist. Also das ist das erste Element. Ein weiteres Element haben wir schon angesprochen, das ist die Gemeinschaft. Die Israeliten sind nicht jede für sich allein nach Jerusalem gezogen, sondern die haben Reisegesellschaften gebildet. Das lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, als Jesus mit seinen Eltern, als er 12 Jahre alt war, das erste Mal hochgezogen ist nach Jerusalem. Und dann sind sie zurückgekehrt und die Eltern haben geglaubt, der ist schon irgendwo in der Reisegesellschaft, bei den Verwandten, bei den Bekannten. Aber nein, er ist geblieben in Jerusalem. Und dann sind sie umgekehrt. Das heißt, die sind hochgezogen gemeinsam. Und bei diesem Hochziehen haben sie die Wallfahrtslieder gesungen. Und dann, als sie in Jerusalem waren, gab es Festessen. Denn von den Opfern durften sie auch dann essen. Es war ein riesiges Volksfest. Es war gewaltig. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, wie ich schon gesagt habe, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und in der Predigt, wo ich zu dem Titel Gemeinde global und lokal, habe ich gesagt, eines der Elemente einer Gemeinde, damit man von Gemeinde sprechen kann, ist Gemeinschaft. Und das haben wir ja auch gelesen im Text aus dem Hebräerbrief. Versäumt euer Zusammenkommen nicht. Und im Neuen Testament lesen wir auch, dass die Gemeinde miteinander gegessen hat. Das war was ganz was Normales. Regelmäßig miteinander gegessen. Das war eine intensive Gemeinschaft. Und das ist das Nächste, was mir sehr leid tut, dass das jetzt unterbunden ist. Und wir können beten und bitten darum, dass Gott sich unsere erbarmt, dass das wieder möglich wird, dass wir auch gemeinsam essen können. Also, der Gottesdienst hört nicht mit dem sogenannten offiziellen Programm auf und dann haben wir noch ein bisschen eine Plauderstunde. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist etwas elementar Wichtiges und das sollen wir auch wirklich nutzen und miteinander ins Gespräch kommen. Der nächste Punkt des alttestamentlichen Gottesdienstes ist natürlich der Lobpreis mit Musik und Gesang. Das können wir ganz klar erkennen aus dem Alten Testament, das ist interessant, es gibt auch dazu keine Gesetze im Gesetz Mose, aber wir sehen, dass das Volk Gottes immer, wo es zusammenkommt und wo es die Rettung Gottes erlebt, singt, lobpreist. Zum Beispiel nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Sie singen, sie lobpreisen Gott und zwar intensiv. Und Samuel und David, die beiden haben begonnen, diesen Gesang und diesen Lobpreis zu organisieren, zu ordnen, eine Ordnung reinzubringen. Und David hat dann einige Leviten, Priester dazu ausersehen, dass sie diesen Dienst des Musizierens und des Singens angeleitet haben. Zum Beispiel die Söhne Korachs, wenn das schon jemand gelesen hat einmal, oder die Söhne Asafs, Asaf und die Söhne Asafs, durch die Geschlechter hindurch. Das waren Musiker. Und David zum Beispiel hat seine Psalmen dem Chefmusiker gegeben, dass er sie vertont, sodass das Volk Gottes die Psalmen singen konnte. Und die Psalmen, die enden in den meisten Fällen mit einem Lob Gottes. Sie fangen oft mit dem Klagen an, mit Nöten, mit Leid, mit Schwierigkeiten, aber auch mit Freude. Aber sie münden fast immer in das Lob Gottes. Und dazu gibt es Priester, die das Volk Gottes zum Lob Gottes hin anleiten. Und in diesen Psalmen, da werden natürlich die Wesenseigenschaften Gottes besungen. Das machen wir. Wir preisen Gott für seine Eigenschaften. Und von daher ist es nicht gesetzlich, wenn man sich die Lobpreistexte ansieht, was wir denn da so singen. Was singen wir Gott? Und ich möchte ein Beispiel bringen aus der Ehe. Und ich hoffe, dass die Ehemänner ihre Frauen loben und sie für ihre Schönheit preisen. So steht es im Hohelied der Liebe. Aber jetzt stellt sich einmal vor, deine Frau hat schönes schwarzes Haar und der Ehemann lobpreist sie für ihre schönen blonden Haare. Sagt sie, hallo, Gott's noch, willst du mich veräppeln? Was sagst du? Und so wäre es, wenn wir Gott in einer Art und Weise lobpreisen, dass nicht seinem Wesen entspricht und sagt, gut. Also es ist nicht gesetzlich, wenn wir uns das anschauen, wie wir Gott preisen. Und im Neuen Testament lesen wir, zum Beispiel im Epheserbrief, dass wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und dem Herrn mit unserem Herzen singen und spielen. Ein wunderschöner Text, wo wir erkennen können, dass man das einfach aufgegriffen hat aus dem alttestamentlichen Gottesdienst. Es ist uns Menschen immanent gegeben, dass wir singen. Und teilweise sogar tanzen, das ist nicht ganz mein Ding, aber diejenigen, die es können, freuen sich auch am Tanzen. Und das ein weiteres Element, haben wir schon erwähnt, das Wort Gottes. Es war immer präsent, wenn das Volk Gottes zusammengekommen ist. Das Wort Gottes war immer präsent. Ich denke zum Beispiel an das Zusammenkommen unter Nehemia und Esra nach dem Exil, wo das Volk zusammengekommen ist, wo das Wort Gottes verlesen worden ist und wo auch die Priester dann dem Volk das Wort erklärt haben, sodass sie das Wort verstanden haben. Das sind also Dinge, die wir auch in unseren Gemeinden pflegen, dass das Wort Gottes da ist, dass es erklärt wird. Und jetzt kommt etwas, was mir ein Anliegen ist. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist keine Einbahnstraße. Das können wir im Neuen Testament erkennen. Denn es ist einerseits die Rede davon, dass das Wort vorgelesen werden soll, dass ermahnt werden soll, dass gelehrt werden soll, dass gepredigt werden soll. Das ist vielleicht das, was wir im engeren Sinne die Aufgabe des Pastors betrachten, des Predigers betrachten. Und das ist auch gut und richtig so. Aber wir lesen an anderer Stelle, zum Beispiel im Korintherbrief, dass die Gemeinde aufgerufen wird, dass die Leute Weissagungen, Psalmen, Lehre, Offenbarungen, wenn es eine Fremdsprache gibt, auch mit Übersetzung, dass das gehandhabt, gepflegt werden sollte. Also, das Wort Gottes ist im Neuen Testament keine Einbahnstraße eines sozusagen gesalbten Priesters, sondern vielmehr sind im Neuen Testament alle gläubigen Priester. Alle Gläubigen sind Priester. Wir haben da die Priester, wir haben da die Priester, wir haben da die Priester. Und so sollen wir alle an diesem Geschehen des Gottesdienstes Anteil nehmen, Anteil haben und zu einer gemeinsamen Festversammlung hinführen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Bei uns evangelischen Christen steht ja das Wort Gottes meistens im Zentrum des Gottesdienstes. Man spricht ja sogar vom Wort Gottesdienst. Und das ist eine Gegenreaktion auf den katholischen Gottesdienst, der sehr sakramental und liturgisch geprägt ist und wo dann die Reformatoren aufgestanden sind und gesagt haben, nein, das versteht ja kein Mensch, was da vorne geschieht. Das ist ja ein Hokuspokus. Es kommt, dieses Wort Hokuspokus kommt aus dem katholischen Gottesdienst, weil da hat der Priester gesagt, hoc est corpus. Das ist der Leib Christi. Die Leute haben das nicht ganz verstanden und haben gesagt, das ist ein Hokuspokus. Jetzt wird das Brot zum substanziellen Leib Jesu. Und da haben die Reformatoren gesagt, nein, so ein Theater machen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute verstehen, worum es hier geht und haben einen ganz großen Schwerpunkt auf die Predigt gelegt. Also diese totale Betonung des Wortes Gottes im Gottesdienst ist ein Erbe der Reformation. In dem Erbe stehen wir auch. Und das führt dann dazu, dass man unter uns hören kann, dass Leute sagen, ich gehe in die Predigt. Hast du schon mal gehört? Ich gehe in die Predigt. Liebe Leute, das ist nicht Gottesdienst, in eine Predigt zu gehen. Dazu kannst du auch zu Hause sitzen bleiben und das Livestream einschalten. Und es ist sogar so, dass ich bei meinem letzten Kanzeltausch hat mir jemand gedankt für den Gottesdienst. Und er hat die Predigt damit gemeint. Und es ist sehr wichtig für uns, dass wir sehen, ja, Predigt, Wort Gottes ist sehr wichtig. Aber es ist nur ein Element von mehreren Elementen dessen, wenn das Volk Gottes zusammenkommt. Es ist ein himmlisches Geschehen. Wir strömen zusammen zum Berg, zum himmlischen Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem. Es ist ein gegenseitiges Anteil nehmen und Anteil haben lassen. Und es ist, also man würde mit heutigen Worten sagen, es ist ein interaktives Geschehen. Und in der Weise würde ich mir schon wünschen, oder wünsche ich mir, Geschwister, dass wir als Gemeinde uns auch darauf besinnen und vielleicht auch neue Wege beschreiten, was die Art und Weise des Gottesdienstes anbelangt. Das muss nicht von heute auf morgen geschehen, dass man alles ändert und alles neu macht. Aber lasst uns doch einen Schritt machen. Lasst uns unterwegs sein. Lasst uns zu dem trachten, was die Heilige Schrift unter Gottesdienst uns vorstellt und dem immer näher kommen. Es geht nicht darum, irgendwas perfekt zu machen. Das werden wir nie schaffen und soll es ja gar nicht sein. Aber wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass wir dem näher kommen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wir danken dir für alles Interessante, Lehrreiche, Schöne und Gute, was wir am Volk Israel lernen können. Was du geboten hast, was du deinem Volk geboten hast, was das Volk Gottes im Alten Testament getan hat. Die Bilder, die wir haben. Gib uns Gnade, dass wir sie anwenden können für uns als himmlische Versammlung Und wir beten darum, dass unsere Gottesdienste immer mehr zu dem werden, wie du sie gedacht hast. Dass du im Mittelpunkt stehst, dass wir uns versammeln um dich, Herr Jesus, und um den Thron, dass wir dich aufrichtig preisen, loben. Schenke du uns diese Gnade. Amen.